Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Sarah Baumann. Ich studiere Jura, arbeite am Weizmann-Institut in Berlin in der Forschungsgruppe Verantwortung und das Internet der Dinge und schreibe nebenbei für Telemedicus. Simon Asion sitzt mir virtuell gegenüber. Simon ist Rechtsanwalt in der Anwaltskanzlei Bird & Bird. Er hat Telemedicus 2006 mitgegründet und gehört seitdem zum Kernteam. Er hat außerdem an der FH St. Pölten in Österreich einen Lehrauftrag zum europäischen Medienrecht betreut. Studiert hat Simon in Augsburg und Münster. Nach seinem Referendariat in Leipzig hat er an der Uni Hamburg zu Must-Carry-Vorschriften, einem Thema an der Schnittstelle von Medien, Telekommunikations-, Urheber- und Kartellrecht, promoviert. Hallo Simon.
Hallo Sarah.
Ja, unser heutiges Thema ist die E-Privacy-Verordnung, die zwar noch gar nicht in Kraft getreten ist, aber dennoch oder vielleicht auch deswegen für viel Diskussionsstoff sorgt. Für alle, die sich noch nicht mit der Verordnung beschäftigt haben, gebe ich mal eine ganz kurze Einführung. Was ist die E-Privacy-Verordnung? Die E-Privacy-Verordnung löst die oder soll die E-Privacy-Richtlinie ablösen, die der deutsche Gesetzgeber größtenteils im Telemediengesetz und im Telekommunikationsgesetz umgesetzt hat. Da es sich um eine Verordnung und nicht um eine Richtlinie handelt, ist die E-Privacy-Verordnung nach ihrem Inkrafttreten sofort in allen Mitgliedstaaten wirksam. Es sind keine nationalen Gesetzgebungsakte erforderlich. Seit April 2016 wird schon nun über die Verordnung diskutiert. Ursprünglich war der Plan, die DSGVO und die E-Privacy-Verordnung gleichzeitig in Kraft treten zu lassen. Das ist nun, wie wir wissen, gescheitert. Die DSGVO gilt seit dem 25. Mai 2018. Der letzte Kompromissvorschlag zwischen EU-Mitgliedstaaten wurde im November 2019 abgelehnt und mittlerweile ist die E-Privacy-Verordnung schon durch 8 Ratspräsidentschaften gegangen. Der Bundesverband Digitale Wirtschaft vermutet auch nicht vor 2021 beziehungsweise 22 ein Inkrafttreten und dann nicht vor 2023 bis 24 die Anwendbarkeit. Die letzten Änderungsvorschläge vor der deutschen Ratspräsidentschaft kamen von der kroatischen Ratspräsidentschaft im März 2020 und dabei ging es um den Schutz von Endgeräteinformationen der Endbenutzer und Endbenutzerinnen und die erlaubte Verarbeitung von elektronischen Kommunikationsdaten sowie Änderungen bezüglich Regelungen von Machine-to-Machine und Internet of Things-Diensten. Das waren die hauptsächlichen Änderungsvorschläge. Simon, was regelt die Verordnung denn oder was soll die Verordnung denn ganz allgemein regeln?
Ja, also wie du schon fragst, ganz allgemein, das trifft es eigentlich ganz gut. Es sind nämlich ein Kessel buntes von verschiedenen Regelungsgegenständen, die da alle gemeinsam in die Verordnung quasi reingelegt worden sind durch die Gesetzgeber. Ich möchte es vielleicht ein bisschen strukturieren, einmal sozusagen in die traditionellen Regelungsgegenstände und dann in die neuen, die jetzt mit der Verordnung so mit dazukommen würden. Also weil der Hintergrund ist, es gibt auch jetzt schon die E-Privacy-Richtlinie und manche der Regelungsgegenstände gibt es eben deswegen schon. Und andere kommen eben auch jetzt mit dazu. So, und die beiden oder die drei, eigentlich muss man sagen, die drei traditionellen Regelungsgegenstände, die es auch jetzt schon gibt, sind das ganze Thema Fernmeldegeheimnis oder wie es der europäische Gesetzgeber sagt, die Vertraulichkeit der elektronischen Kommunikation. Dann zweites bereits vorhandenes Thema Verkehrsdaten. Da würde sich nur der Name ändern, da würde dann zukünftig die E-Privacy-Verordnung von den elektronischen Kommunikationsmetadaten sprechen. Dann der dritte Regelungsgegenstand, das ist so sektorspezifischer Telekommunikationsdatenschutz. Der richtet sich nur an die Telekommunikationsanbieter und Unternehmen. Da geht es dann um so Sachen wie zum Beispiel Nutzerverzeichnisse. Ja, also klassisch eigentlich Telefonbücher, nur eben dann auch elektronisch. So, das sind so die drei klassischen Regelungsgegenstände. Dann einer, den es ein bisschen auch schon gegeben hat vorher, der aber jetzt in eine ganz andere Form kommen soll. Das ist das, was mittlerweile oder was ich schon länger auch bezeichne als informationelle Integrität von Endgeräten. Die meisten kennen diese Regelung unter dem Stichwort Cookies. Ja, wenn man sich aber die Regelung genauer anschaut, dann sieht man, da geht es nicht nur um Cookies. Ja, da geht es um deutlich mehr, eben insbesondere um alle Arten von Informationen, die eigentlich so in Endgeräten drin sein können oder da rauskommen können. Dann neu mit dazu kommen soll das sogenannte Offline-Tracking, also die verschiedenen Technologien, die man benutzen kann, um Menschen zu überwachen oder ihr Verhalten, ihre Bewegungen zu überwachen anhand von Daten, die sie aussenden, also um genau zu sein, die ihre Geräte aussenden, die sie so in der Tasche haben. Und dann, ja, also ist umstritten, ob das so kommen soll, aber dann gibt es auch noch den Regelungsgegenstand Browser, also Software, die man benutzt, um im Internet sich so zu bewegen und welchen Kriterien die dann entsprechen muss. Also alleine daran, wie lange ich jetzt gebraucht habe, um das alles zu erklären, siehst du eigentlich schon, dass es ein Riesenstück Gesetz ist und nicht einfach, dass also nicht so einfach zu verabschieden ist und dass der Gesetzgeber sich da vielleicht auch übernommen hat.
Kannst du uns denn bei diesem breiten Spektrum ein paar Beispiele geben, welche konkreten Anwendungsfelder davon betroffen sind? Was kann man sich darunter vorstellen?
Man kann eigentlich sagen, dass es eine Art Zusatzschutz sein wird oder würde, wenn sie kommen würde, zusätzlich zur DSGVO. Also das heißt, zukünftig würde eben jemand, der eine bestimmte Art von Datenverarbeitung durchführt, sich eben nicht nur fragen müssen, erhebe ich personenbezogene Daten? Und wenn ja, mache ich, also ist alles, was ich mit den personenbezogenen Daten mache, eigentlich so korrekt? Sondern müsste sich eben auch fragen, greife ich zum Beispiel in die Vertraulichkeit der Kommunikation ein? Also erhebe ich Daten, die ich in irgendeiner Weise aus der Sphäre eines elektronischen Kommunikationsdienstes entnommen habe? Oder verarbeite ich Kommunikationsmetadaten, also Daten über die elektronische Kommunikation? Oder verarbeite ich Daten, die ich irgendwo aufgefangen habe? Ja, also das heißt, wir englisch gesprochen sozusagen kommen eine Reihe von Tests mit dazu, die quasi die Rechtmäßigkeit von Datenverarbeitung eben regeln würden.
Also würde quasi ein E-Privacy-Test im Endeffekt dazukommen, den man bestehen muss.
Ja, oder sogar, je nachdem, wie man zählt, 2 oder 3. Also wenn man nämlich zum Beispiel die Metadaten und die Inhaltsdaten, also wenn man beides verarbeitet, und das ist nicht, also wäre jetzt nicht überraschend, gerade so im Kontext Internet der Dinge, dann hat man 3 Tests. Dann hat man einen für personenbezogene Daten, einen für Inhaltsdaten und einen für Metadaten. Und ja, also es würde eine ganz schön heftige Datenschutzbürokratie entstehen, wenn die so kommen würde.
Wir haben ja gerade schon mal so ein bisschen das Wort DSGVO angesprochen oder angeschnitten. Was ist denn jetzt eigentlich genau der Unterschied von der E-Privacy-Verordnung zur DSGVO?
Das ist sehr umstritten. Die EU-Kommission hat sich damals, als sie das Ganze vorgelegt hat, recht einfach gemacht. Also wir reden von einer Zeit noch vor Inkrafttreten der DSGVO. Aus der Zeit stammt noch der erste Vorschlag der E-Privacy-Verordnung von Anfang 2017. Und damals hat die EU-Kommission gesagt, ja, das ist einfach so ein Lex Specialis zur DSGVO. Also Lex Specialis für die Nichtjuristen, kurz erklärt, das bedeutet, das ist ein spezielleres Gesetz, was dadurch Vorrang hat. Also nach gängigen Auslegungsregeln hat das spezielle Gesetz eben Vorrang vor dem Allgemeinen. Und da hat dann die EU-Kommission es sich eben einfach gemacht und hat gesagt, Ihr seid die Rechtsanwender, wenn das so kommt, dann müsst ihr eben rausfinden, in welchen Fällen jetzt die E-Privacy-Verordnung Vorrang hat und in welchen nicht. Und also diejenigen, die in der Praxis schon jetzt mit der E-Privacy-Richtlinie umgehen müssen, die wissen, dass das alles andere als einfach ist und haben, glaube ich, ich weiß, dass ich selber das gemacht habe in meiner Funktion als Berichterstatter beim Deutschen Anwaltsverein, der dazu eine Stellungnahme abgegeben hat, aber ich glaube, noch eine Reihe von anderen quasi Praktikern haben gesagt, Moment, so einfach ist das jetzt auch nicht. Zumal, wenn man so ein Sammelsurium an unterschiedlichen Regelungsgegenständen zusammenpackt in der E-Privacy-Verordnung, dann kann man ja nicht einfach nur sagen, ja, das ist ein Lex Specialis und deswegen hat das immer Vorrang.
Ich habe nämlich gefragt, weil mit der DSGVO ja im Endeffekt bereits ein einheitlicher Datenschutzrahmen für die EU geschaffen wurde. Und mir hat sich die Frage gestellt, ob die E-Privacy-Verordnung da nun Schutzlücken in Sachen Datenschutz schließen will. Du meintest, dass sie Lex Specialis sein sollen, aber sollten nicht eigentlich jegliche Fragen des Datenschutzes von der DSGVO gelöst werden? Und wenn nicht, warum braucht es denn dafür eine ganz neue Verordnung?
Ja, darauf habe ich eine zweigeteilte Antwort. Also erstens, meiner Meinung nach sollten nicht alle Probleme rund um Datenschutz von der DSGVO gelöst werden. Die heißt ja General Data Protection Regulation, weil sie eben so eine Art Grundlagengesetz ist. Aber in der Praxis ist Datenschutz etwas sehr Feingliedriges, etwas sehr praxisnahes. Das heißt, man kann nicht alles mit denselben Regelungen erschlagen. Und ich glaube, der Versuch, den der EU-Gesetzgeber gemacht hat, hier alles, also one size fits all, dieselben Regelungen auf alles anzuwenden, war nicht gut, also war ein Schritt in die falsche Richtung. Und ich hoffe eigentlich darauf, dass wir in Zukunft wieder spezifischeres, also bereichsspezifischeres Datenschutz bekommen, Datenschutzrecht bekommen werden. Und damit meine ich nicht noch komplizierter, sondern damit meine ich unter Umständen auch noch einfacher. Nachdem ich das mal gesagt habe, ist eigentlich ursprünglich die Idee der E-Privacy-Richtlinie und zum Teil eben auch noch der Verordnung, ist überhaupt nicht, Schutzlücken in der DSGVO zu schließen. Ursprünglich ging es um was ganz anderes. Das hat, glaube ich, aber auch die EU-Kommission nicht mehr richtig auf dem Schirm gehabt, als sie die E-Privacy-Verordnung dann entworfen hat. Ursprünglich ging es darum, dass sich im Regelungsbereich von E-Privacy zwei Rechtsgüter miteinander überschneiden. Wir haben auf der einen Seite den Datenschutz und dann haben wir auf der anderen Seite die Vertraulichkeit der Telekommunikation, also das Fernmeldegeheimnis und die dazugehörenden Verkehrsdaten. Und das ist nicht dasselbe. Also die Vertraulichkeit der Telekommunikation ist nicht so eine Art Sonderdatenschutz, sondern die hat einfach ganz andere Aussagen. Da geht es um zum Beispiel einen Sphärenschutz. Also da geht es darum, dass von Beginn bis zu Ende der Telekommunikation die Daten wirksam, also nicht die Daten, sondern die Inhalte der Kommunikation vertraulich bleiben sollen. Und da geht es zum Beispiel auch um den Schutz von Geschäftsgeheimnissen. Also auch, das soll auch dann vertraulich bleiben, wenn es gar keinen Personenbezug hat. Dann ist das so eine Art Berufsgeheimnis oder Sektorgeheimnis, wo also alle, die an der Beteiligung der Diensteerbringung beteiligt sind, das Ganze vertraulich behandeln müssen. Und dann ist es ein besonderer Schutz, der eben deswegen so besonders ist, weil das Kommunikationsverhalten eben über die privaten Verhältnisse von Menschen oder auch von juristischen Personen mehr aussagen kann als vielleicht so ein ganz normales personenbezogenes Datum. Also, und das wiederum bedeutet, ursprünglich ging es darum, diese beiden Rechtsgüter zusammenzubringen, und sicherzugehen, dass zwischen diesen beiden, wie soll man sagen, Schutzprinzipien keine Widersprüche entstehen. Dafür wurde ursprünglich die E-Privacy-Richtlinie gemacht. Und dann gab es noch ein paar Zusatzregelungen speziell für Telekommunikationsunternehmen, hatte ich ja erwähnt, zum Beispiel die Telefonbücher, also die Benutzerverzeichnisse. So, das ist der ursprüngliche Regelungsgegenstand gewesen und da macht dann auch dieses ganze Thema Lex Specialis auch Sinn, weil da ist es eben so, man konnte fragen, geht es hier um den eigentlichen Regelungsgegenstand von einer Regelung der E-Privacy-Richtlinie? Wenn ja, Lex Specialis. Und wenn nicht, dann greift eben nur die DSGVO. Beziehungsweise früher war es eben nur die Datenschutzrichtlinie und nur das nationale Datenschutzrecht. Und eigentlich konnte man da auch sagen, wenn eine Regelung der E-Privacy-Richtlinie anwendbar ist, dann ist sie eigentlich immer Lex Specialis. So, und jetzt hat aber die EU-Kommission gedacht, ja, jetzt bin ich ja fertig mit der DSGVO. Ich möchte so simpel sagen, aber ich glaube, es ist genauso gewesen. Da haben also die Leute, die eben da über Jahre hinweg an der DSGVO gearbeitet haben, jetzt nichts mehr zu tun gehabt. Und damit meine ich eben die Menschen in der EU-Kommission, in den einschlägigen Generaldirektionen, aber auch die ganze Aktivistenszene außenrum, die Politiker im EU-Parlament und so weiter. Und man muss auch noch dazu sagen, es ist eine andere Generaldirektion hier zuständig als für die DSGVO. Also es waren nicht genau dieselben Leute, aber es war schon dieser Gedanke, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ich muss doch jetzt nachlegen. So, und dann entstand dieser Entwurf der E-Privacy-Verordnung als, ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, als so eine Art Kessel Buntes. Also man hat einfach quasi die Aktivistenszene nachdenken lassen. Man hat auch selbst drüber nachgedacht, Workshops gemacht und so weiter, Konsultationen durchgeführt nach dem Motto, was könnte ich jetzt eigentlich noch so regeln? Die Kommission würde vermutlich wirklich sagen, dass sie Schutzlücken gesucht hat. Aber faktisch hat sie das nicht, weil die DSGVO war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht in Kraft getreten. Also es war schlicht unmöglich herauszufinden, ob sie irgendwo Schutzlücken hat. Und faktisch also versucht auch die E-Privacy-Verordnung aus meiner Sicht lauter Löcher zu stopfen, die es überhaupt nicht gibt. Also versucht eben ja Schutzlücken, vermeintliche Schutzlücken zu beheben, die, wenn man die DSGVO ordentlich versteht, also überhaupt nicht existieren, diese Schutzlücken. Das führte dann eben dazu, dass da wirklich, je nachdem wie man zählt, vielleicht sieben, acht unterschiedliche Regelungskomplexe nebeneinander stehen in der E-Privacy-Verordnung. Und das war dann der Punkt, wo für mich persönlich als Rechtspraktiker so, ja, da war so ein bisschen der Rubikon überschritten weil ich kann mit schlechten Gesetzen umgehen, das ist mein Job. Aber hier ging es dann so weit, dass man Artikel hatte in der Begründung, also im Entwurf der E-Privacy-Verordnung, wo ich nicht sagen konnte, wer ist eigentlich der Normadressat? Also die simple Frage, an wen diese Vorschrift sich eigentlich richtet, war nicht geklärt. In so Dingen wie Artikel 5, Vertraulichkeit elektronischer Kommunikationsdaten. Wer ist davon verpflichtet? Nur die Diensteanbieter oder jedermann? Es stand einfach nicht drin. Ja, und das war dann der Moment, wo, ja, wie gesagt, ich habe es als Berichterstatter beim DHV, aber auch diverse andere gesagt haben, also ein Gesetz, wo man nicht mal das sagen kann, wer hier der Normadressat ist, das sollte man vielleicht so nicht verabschieden.
Was würdest du denn nochmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen kurz und knapp zusammengefasst sagen, was sind oder waren die Ziele hinter der E-Privacy-Verordnung?
Also die EU-Kommission würde, glaube ich, sagen, schließen von Schutzlücken. Und ich würde, glaube ich, sagen, eine Wunschliste. Eine Wunschliste der Privacy- und Datenschutzaktivisten, was man eben alles noch so regeln könnte, aber was man nicht unterbringen konnte in der DSGVO, aus welchen Gründen auch immer.
Gehen wir mal ein bisschen konkreter rein in die E-Privacy-Verordnung. Würdest du sagen, dass aus der Verordnung für Nutzer und Nutzerinnen online im Endeffekt ein größerer Aufwand erfolgt, wenn wir über das Thema Zustimmungspflicht reden?
Das ist die große Frage. Also der Kommissionsentwurf hat darauf keine gute Antwort gegeben. Seitdem ist es auch niemandem, ich glaube auch dem Rat nicht in seinen langen Verhandlungen, gelungen, eine bessere Antwort zu finden. Was ist das Problem? Die EU-Kommission weitet den Anwendungsbereich oder würde durch ihren Entwurf den Anwendungsbereich von dem sogenannten Verbot mit Erlaubnisvorbehalt deutlich ausweiten. Ja, also im Moment haben wir in unserem Privacy-Recht, wenn man so will, drei Bereiche, in denen dieses Verbot mit Erlaubnisvorbehalt greift. Das erste ist der Datenschutz. Also immer wenn ich personenbezogene Daten verarbeite, dann brauche ich eine Erlaubnis. Dann zweitens Cookies. Immer wenn ich Cookies legen oder nutzen will, brauche ich eine Erlaubnis. Und dann drittens Direktwerbung. Also Artikel 13 der aktuellen E-Privacy-Richtlinie, also wenn ich Menschen E-Mails oder sonst wie SMS oder so schicken will, dann brauche ich auch eine Erlaubnis. Und die wichtigste Erlaubnis, die auch normalerweise immer als erstes genannt wird, ist eben die Einwilligung. Das heißt, mit jedem Verbot kommt die Notwendigkeit der Einholung von neuen Einwilligungen mit dazu. Im Moment drei Bereiche, aber das würde eben noch mehr werden. Nur damit ich nicht falsch verstanden werde, die Einwilligung ist nicht die einzige Erlaubnis, also in keinen der drei Regelungsgegenstände, die ich jetzt gerade genannt hatte, sondern es gibt immer die Möglichkeit Einwilligung einerseits oder gesetzliche Erlaubnis andererseits. Aber das zeigt genau das Problem, weil je mehr Verbote mit Erlaubnisvorbehalt es gibt und andererseits je enger ich die gesetzlichen Erlaubnistatbestände mache, desto mehr dränge ich die gesamte Praxis in die Einwilligung. Also das heißt, ich dränge die Anbieter in die Notwendigkeit, eine Einwilligung einzuholen und ich dränge die Nutzer in die Einwilligung, also in die Notwendigkeit, eine Einwilligung abzugeben. Und das führt dann zu dieser sogenannten Consent Fatigue, also der Übersättigung der Nutzer mit Einwilligungsbannern. Ja? Und aktuell ist ja, kann man sich ja im Internet eigentlich kaum bewegen, ohne ständig irgendwo auf I agree oder okay oder so oder Häkchen zu klicken. Ja, und das liegt daran, dass vor allem die Cookie-Regelung, also Artikel 5.3 der E-Privacy-Richtlinie, super eng ist. Ja, und genau das eben tut, was ich gerade gesagt hatte, also die Nutzer in die Einwilligung drängt. Und und das führt eben dazu, dass die Nutzer die Einwilligung in der Praxis nicht wahr ernst nehmen, also vielleicht gar nicht wahrnehmen, dass sie gerade hier was rechtlich Verbindliches tun und dadurch eigentlich ständig sich auch unnötig ihrer Privatsphärenrechte entäußern, indem sie Einwilligung abgeben. Die EU-Kommission wollte das Problem teilweise verschlimmern oder will das Problem teilweise verschlimmern und teilweise lösen. Und das Verschlimmern, das gelingt ihr auch, das Lösen aber nicht. Verschlimmern will sie es, weil sie eben eine ganze Reihe von zusätzlichen Verboten mit Erlaubnisvorbehalt einführen will mit der E-Privacy-Verordnung. Insbesondere das sogenannte Offline-Tracking und die Kommunikationsdaten. Das sind die Bereiche, die wirklich ganz erheblich ausgeweitet werden. Und dann gibt es auch den Artikel 8 in dem Kommissionsentwurf, der eben auch die Cookie-Regelung, also ich sage immer, das ist die Cookie-Regelung auf Steroiden, weil da noch so viele zusätzliche Bereiche dazugekommen sind, die alle auch eine eigentliche Erlaubnis brauchen. Also verboten sind, wenn sie nicht erlaubt sind. So, also das heißt, wenn das alles so kommen würde, dann wird es für die Anbieter viel schwieriger, sich ihre Rechtsgrundlagen zu besorgen, und das führt für die Nutzer dazu, noch mehr Einwilligungen abgeben zu müssen. So, jetzt hat sich die EU-Kommission gedacht, ich kann das Problem ja lösen, indem ich das also die Möglichkeit, Einwilligungen zu geben, so automatisiere. Das ist das Thema Browser und Endgeräte, Internetsoftware, das ich vorhin auch schon mal angesprochen hatte. Also die Idee ist, die Browserhersteller werden dazu gezwungen, bestimmte Einstellungsmöglichkeiten in ihre Software einzubauen. Und diese Einstellungsmöglichkeiten sollen dann, so stellt sich das die EU-Kommission vor, sollen dann eine Einwilligung auch sein können im Sinne der DSGVO und im Sinne der E-Privacy-Richtlinie. Ich glaube, die Kommission hat sich dabei sowas gedacht wie, wenn ich meinen Browser so konfiguriere, dass er Cookies akzeptiert, dann ist das ab jetzt immer eine Einwilligung, und dann müssen wir das jetzt nur noch ein bisschen expliziter machen für die Nutzer, also dass sie auch wissen, was sie tun, wenn sie da auf OK klicken, und dann ist das immer eine Einwilligung. So, und in der Praxis hat es dann, also in der Praxis heißt im Kontakt mit den Browserherstellern und auch mit allen sonstigen, hat das dazu geführt, dass die alle gesagt haben, jetzt Moment, so geht das nicht. Aus einer ganzen Reihe von Gründen. Als Jurist stört mich im Ausgangspunkt schon mal, dass in der Regelung zur Einwilligung in der E-Privacy-Verordnung drinsteht, du kannst die zwar automatisiert abgeben, aber die muss trotzdem den Kriterien entsprechen, die in der DSGVO festgelegt sind für eine wirksame Einwilligung. Und das ist ein Widerspruch, weil automatisiert kann man keine Einwilligung abgeben nach der DSGVO. Also in der DSGVO, da steht drin, eine Einwilligung muss eine eindeutig bestätigende Handlung sein. Und wenn ich meinen Browser vor 10 Monaten irgendwie mal auf eine Weise konfiguriert habe, dann ist das keine eindeutig bestätigende Handlung im Sinne von der DSGVO. Das heißt, hier hätte man also schon mal im Ausgangspunkt Widersprüche zwischen zwei EU-Rechtsakten erzeugt. So, und das andere Problem ist eben, man kann auch nicht, also die Zeit, in der wir alle uns nur mit Browsern im Internet bewegt haben, die ist schon lange vorbei. Also meine Generation ist vielleicht noch eine, die schwerpunktmäßig den Browser nutzt, wobei das für mich so gar nicht mal mehr richtig zutrifft. Aber die meisten nutzen Apps. Und Ja, also und wenn ich eben einen Dienst im Internet nutze, dann habe ich fast immer die Wahl, ob ich mir dazu die App runterlade auf mein Endgerät oder ob ich es im Browser nutze. Und wenn ich also den ganzen Bereich Apps nicht erfasse mit der Regelung, dann löse ich mein Problem nicht als Gesetzgeber. Umgekehrt, wenn ich aber den ganzen Bereich Apps löse, dann schieße ich hier mit einer sehr, sehr weitreichenden regulatorischen Vorgabe auf diese unglaubliche Vielfalt von Apps und App-Stores, die es so im Internet gibt. Dann drohe ich hier sogar zu erfassen, kleinste Open-Source-Community-Projekte, die irgendwie dazu dienen, im Internet Informationen bereitzustellen oder abzurufen. Ja, also und so konnte das dann offensichtlich nicht funktionieren. Das war einer von vielen Gründen, warum sich das Ganze im EU-Ministerrat festgefahren hat, weil der hat eben gesagt, ich will keine Regelung verabschieden, die ich nicht verstehe oder die ich, nachdem ich sie verstanden habe, auch nicht mehr für gut finde. Und in den letzten Entwürfen wird jetzt tatsächlich auch diskutiert, diese ganze Regelung zu Browsern auch einfach zu streichen.
Komplett zu streichen.
Ja, also das ist dann allerdings, also dann kriege ich, also wenn man die Browser streicht, dann muss man eigentlich auch die automatisierte Einwilligung streichen. Und wenn man aber diese tausenden Einwilligungsvorbehalte behält, die E-Privacy-Verordnung festlegt, die automatisierte Einwilligung aber streicht, dann hat man nur das Schlechte und nicht das Gute, aus meiner Sicht. Ja, die Kommission würde das jetzt, glaube ich, anders sehen. Die würde jetzt sagen, nein, es ist auch noch besser für die Privatsphäre, wenn man nicht einwilligen kann. Ich bin absolut für Datenschutz und für Privatsphäre, aber das erfordert, dass es in der Praxis auch funktioniert. Und was nicht funktioniert, ist einfach nur die Nutzer dazu zu zwingen, am Tag 200 Mal auf OK zu klicken. Ja, da hat der Datenschutz überhaupt nichts gewonnen.
Davon stellt sich ja die Frage, ob die Einwilligung dann wirklich gegeben wurde oder ob man einfach auf OK klickt, weil man genervt davon ist und jetzt einfach weitermachen will auf seiner Webseite.
Ja, also in der Praxis ist es so. Der Sinn und Zweck der Einwilligung, vor allem in der Struktur der DSGVO, ist so, was wir deutschen Juristen von der Schriftform kennen. Also Warn- und Schutzfunktion. Der Nutzer, der gebeten wird, auf OK zu klicken, der soll, so ist der Gedanke des Gesetzgebers, sich das durchlesen, bevor er draufklickt, verstehen, da passiert was, was ich eigentlich nicht will oder was ich vielleicht nicht will und es dann vielleicht auch lassen. So wie wenn man im Bankgeschäft oder so gebeten wird, was zu unterschreiben. Ja, vorher hat man immer irgendwie gesagt, ja, alles gut, aber wenn man gebeten wird, was zu unterschreiben, dann fängt man an, sich das auch durchzulesen, was einem da vorgelegt wird. Und so soll eigentlich der Gedanke auch sein, der Einwilligung in der DSGVO, ist auch völlig richtig, wird leider nur unterlaufen durch die Einwilligung in der aktuellen E-Privacy-Richtlinie, die eben, ja, wie du gesagt hast, dazu zwingt, dass man ständig irgendwo klickt und kein Mensch hat die Zeit, sich das alles durchzulesen. Und was dann noch mit dazu kommt, ist, dass das Cookie-Banner auf eine Weise gestaltet werden dürfen, in Klammern vielleicht oder nur innerhalb gewisser Grenzen, dass es eben auch möglich ist, das Ablehnen der Einwilligung schwerer zu machen als das Geben der Einwilligung. Und das führt dazu, dass die Menschen, die halt einfach in der Regel nur einen Zeitungsartikel lesen wollen oder ein Kochrezept oder so, überhaupt kein Bock haben, sich da jetzt lange durch Dialoge durchzuklicken, bis sie alle Cookies abgelehnt haben, sondern einfach auf das große grüne Feld klicken, weil sie wissen, dann geht das Banner am schnellsten weg. So, und das ist kein Datenschutz. Das ist pure Bürokratie.
Wenn wir nochmal die andere Seite vielleicht betrachten, der Einwilligungsproblematik, es ist ja so, dass viele Online-Medien wie Blogs zum Beispiel finanzieren sich ja über Werbung. Und die Auswahl dieser Werbeeinblendung basiert ja meist auf Daten, die durch Tracking gesammelt werden. Und wenn nun das Sammeln dieser Daten, wie wir ja bereits gerade diskutiert haben, nur noch mit Zustimmung möglich ist, die eventuell Nutzer und Nutzerinnen dann irgendwann nicht mehr geben werden, ist dann nicht die Finanzierung von vielen Online-Medien gefährdet oder siehst du die Gefahr nicht, weil du meinst, dass viele Nutzer und Nutzerinnen die Einwilligung eh immer geben werden und das gar kein Problem darstellen dürfte?
Also ich glaube, solange die Einwilligung tatsächlich gekoppelt werden darf mit dem Dienst, werden die das geben. Also Das ist zwar eine schöne Wunschvorstellung, dass die Menschen aufhören, ständig in alles einzuwilligen, aus Datenschutzsicht, aber in der Praxis weiß man, also man nennt das Privacy-Paradoxon, man weiß, dass die Nutzer in der Praxis eigentlich, dass es ihnen egal ist. Also ihre personenbezogenen Daten sind, ist ihnen egal. Wenn man sie quasi auf einer hohen Ebene fragt, wie wichtig sind dir personenbezogene Daten, wie wichtig ist dir deine Privatsphäre, dann kommt als Antwort immer sehr wichtig. Aber in der konkreten Situation sucht man dann, ich meine, wir alle sind in derselben, wir wissen ja, wie es ist, man sucht einfach nur den großen grünen Knopf, auf den man klicken muss, damit das Banner möglichst schnell verschwindet. Also von daher mache ich mir da eigentlich keine Sorgen. Wo es problematisch wird, eben auch für die ganze Medienindustrie ist und auch für alle anderen, die ihre Geschäftsmodelle im Moment auf die Einwilligung aufgebaut haben, ist, wenn die Einwilligung auch unmöglich wird. Wenn man beispielsweise sagt, du darfst die Einwilligung nicht koppeln an die Erbringung von deinem Dienst. Beispiel Spiegel Online. Ich gehe auf Spiegel Online. Das erste, was mich begrüßt, ist ein Banner, der sagt, entweder sie bezahlen für uns, also für Spiegel Online, oder sie klicken hier, dass sie Werbung akzeptieren. So, und da, ich verfolge mit Interesse, dass es dieses Banner jetzt schon eine Weile gibt und die Datenschutzbehörden nicht eingeschritten sind. Aber genau da stellt sich die Frage, ob das überhaupt freiwillig ist. Und Freiwilligkeit ist Voraussetzung einer wirksamen Einwilligung. Wenn man diese Bezahlversion, also diese Bezahlalternativversion weglässt, was ja durchaus auch im Raum steht, für Dienste, die vielleicht kein großes Zahlungsabwicklungssystem oder so unterhalten möchten, dann stellt sich erst recht die Frage, ist das noch freiwillig? Und ich glaube, das ist der Bereich, wo so die große Gefahr schlummert für manche Industrien, vor allem für Werbung und Medien, aus der E-Privacy-Verordnung, weil eben die Einwilligung auch unter Umständen wegfallen wird als Rechtsgrundlage.
Was erhofft man sich denn von der deutschen Ratspräsidentschaft jetzt im Hinblick auf die E-Privacy-Verordnung?
Also ich glaube, viele erhoffen sich, dass sie das schafft, also dass sie es schafft, den gordischen Knoten im Rat zu durchschlagen und eine Kompromissversion zu erreichen. Und Kompromiss würde eben hier heißen, dass der Rat mit der erforderlichen Mehrheit beschließt, dass er jetzt in Verhandlungen eintreten will über die E-Privacy-Verordnung. Und dann würde der Trilog beginnen und damit der eigentliche Gesetzgebungsprozess, also jedenfalls der Teil, der dann nachher darüber entscheidet, was wirklich in der Verordnung drinsteht. Also ich glaube, viele wünschen sich das, aber ich glaube, längst nicht mehr so viele wie noch ursprünglich 2017. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass also all die Privacy-Aktivisten oder ja, Unterstützer, die am Anfang immer noch auf dem Rad rumgehackt haben und gesagt haben, jetzt mach doch endlich mal, wir brauchen endlich unsere tolle E-Privacy-Verordnung, dass es da ganz schön still geworden ist in diesen Kreisen. Und also insbesondere auch bei der Berichterstatterin im EU-Parlament, die da ursprünglich sehr energisch drauf gedrungen hatte, dass der Rat endlich fertig wird, hört man eigentlich gar nichts mehr. Und warum? Ja, weil ich glaube, je länger dieses Ding da liegt im Rat und in der Praxis dadurch auch ankommt, also die DSGVO wirksam wird und wir langsam zum Beispiel verstehen, es gibt überhaupt keine Schutzlücken. Oder wir anfangen zu verstehen Themen wie diese Consent Fatigue, die ich gerade erwähnt hatte. Oder anfangen zu verstehen, dass das ganze Thema Lex Specialis nicht so einfach ist. Also je mehr von diesen Problemen auftauchen, desto mehr merken, glaube ich, auch die Gesetzgeber, dass dieses Ding jetzt nicht so das Gelbe vom Ei ist. Also, und ich glaube, also, und je mehr das merken oder je stärker diese Meinung sich durchsetzt, glaube ich, desto mehr und größer wird eben auch der Wunsch, diesen Entwurf eigentlich mal komplett zu beerdigen oder jedenfalls den Großteil davon und dann eine viel kleinere, also um sämtliche wilden Wünsche bereinigte Version dann auch zu verabschieden. Und ich will noch einen Punkt noch kurz erwähnen, um zu zeigen, wo dieses Problem auch gerade in der Praxis ankommt. Die E-Privacy-Verordnung ist ihrerseits Teil eines Reformpaketes aus dem ganzen Bereich der Telekommunikationsregulierung. Also eigentlich gibt es eben die E-Privacy-Richtlinie und dann gibt es noch andere oder gab es noch andere Richtlinien, die so Sachen geregelt haben, wie zum Beispiel Grundversorgung in der Telekommunikation oder IT-Sicherheit in der Telekommunikation oder Verbraucherschutz in der Telekommunikation. Das sind alles Themen, die eben auch mit der E-Privacy-Richtlinie zusammenhängen. Also mit der bereits bestehenden Richtlinie. Und eigentlich war, glaube ich, auch mal die Idee, das zusammen zu aktualisieren. Also das Telekommunikationsrecht gemeinsam zu aktualisieren mit der E-Privacy-Richtlinie und dabei eben dann die Richtlinie zur Verordnung zu machen. Das ist eben aus den genannten Gründen nicht geglückt, sondern es wurde nur der ganze Rest vom Telekommunikationsrecht geupdatet. Und das ist erfolgt über den sogenannten EU-Kodex über die elektronische Kommunikation, abgekürzt ECEC. So, und dieser ECEC ändert die Definition des Wortes elektronischer Kommunikationsdienst, zu Deutsch Telekommunikationsdienst, und ändert damit den Anwendungsbereich eben auch von der E-Privacy-Richtlinie. Und das bedeutet, dass die E-Privacy-Richtlinie anwendbar wird, auch auf Dienste, auf die sie vorher nicht anwendbar gewesen ist. Das sind die sogenannten OTT-Dienste, zum Beispiel Videokonferenzdienste. Also all die, die wir hier in der Pandemie so kennengelernt haben, aber auch Messaging-Apps und noch einiges mehr, wird man wohl sagen können, wobei noch nicht richtig klar ist, wie weit das dann eigentlich reicht. Also diese Ausweitung auf OTT-Dienste. So, und das Problem ist, diese Dienste, die haben halt in der Vergangenheit kein Fernmeldegeheimnis gehabt, was auf sie anwendbar ist. Und dementsprechend haben die viele Dinge getan, also in Bezug auf die von ihnen übermittelten Kommunikationen, die, ja, also die damals nicht verboten gewesen sind und die, das hat sich jetzt eben rausgestellt, auch gar nicht verboten werden sollen eigentlich, ja. Stichwort Kinderpornografie. Stichwort Kommunikationsdienste, die von minderjährigen Nutzern genutzt werden, wo dann der Diensteanbieter sich darum kümmert, dass darüber kein Mobbing stattfindet, zum Beispiel. Also nehmen wir was wie Teamspeak oder andere Kommunikationskanäle, die man so im Bereich Computerspiele nutzen kann. Nehmen wir Private Messages in Foren oder in speziellen Communities auch für Minderjährige. Da will man überhaupt kein Telekommunikationsgeheimnis, weil das dazu führen würde, dass der Diensteanbieter nicht mehr richtig gucken kann, was seine Nutzer eigentlich machen. Und dann wird das dadurch zur Möglichkeit, zum Beispiel Kinderpornografie untereinander auszutauschen. So, und im Moment haben wir jetzt, also wegen dieser Problematik, haben wir jetzt die Situation, dass also alle, die sich eigentlich um die E-Privacy-Verordnung kümmern oder kümmern sollten, jetzt gerade ganz schnell sich um eine neue Rechtsregelung kümmern, die sicherstellen soll, dass man, also dass die Diensteanbieter, also die OTT-Dienste zukünftig immer noch Kinderpornografie bekämpfen dürfen innerhalb von ihren Diensten. Das hatte halt offensichtlich niemand vorher gemerkt durch die Ausweitung des Begriffs Telekommunikationsdienst. Und die Änderungen müssen eigentlich zum 21. Dezember diesen Jahres umgesetzt werden. Viel Zeit ist also nicht mehr. Und jetzt versucht eben die EU, also die Kommission und dann die zugehörigen Gesetzgeber, eben möglichst schnell eine Änderung noch am bestehenden Recht zu erreichen, was eben das hier eine Lücke fürs Fernmeldegeheimnis hier vorsieht. Also, und das ist eben, deswegen habe ich den Punkt gerade nochmal erklären wollen. Das sind alles Bereiche, die zeigen, dass die E-Privacy-Verordnung einfach nicht fertig durchdacht gewesen ist, als sie vorgeschlagen worden ist. Und dass man vielleicht jetzt, das wäre mein Wunsch an den Gesetzgeber, vielleicht erstmal nachdenkt und konsultiert und sich eine ordentliche Struktur überlegt und dann den Vorschlag erst macht.
Also mittlerweile ist es ja nun so, dass viele Entwürfe entstanden sind von der E-Privacy-Verordnung, die mit dem ursprünglichen Vorschlag der Kommission kaum noch was zu tun haben. Meinst du denn, dass es überhaupt möglich ist, alle Wünsche, wie du vorhin erläutert hast, da unterzubringen noch?
Also ich glaube, möglich ist es nicht, weil sich dafür keine Mehrheiten finden werden, im Zweifel. Und zum anderen wäre es, glaube ich, auch nicht sinnvoll. Also mein Wunsch eigentlich, wenn ich mal auch einen Wunsch äußern darf, mein Wunsch wäre, dass die EU-Kommission nochmal einen neuen Vorschlag macht, der besser strukturiert und besser ausgegoren ist. Und der eben alles, was im Moment sozusagen in diesem Wunschkasten gelandet ist, ja. Die Wünsche an sich sind ja alle auch berechtigt, oder jedenfalls die meisten, aber jedenfalls, dass die neu sortiert und nicht alles einfach in einen Kasten zusammenkippt, sondern in drei Kategorien trennt. Erste Kategorie wäre, was ist eigentlich etwas, wo ich unzufrieden bin mit der DSGVO? Da dann das Ganze nicht über eine neue Verordnung lösen, sondern durch eine Änderung der bestehenden DSGVO. Zweite Kategorie ist der ganze Bereich Fernmeldegeheimnis, Telekommunikationsdatenschutz. Das und auch nur das zu lösen durch eine Änderung der bestehenden E-Privacy-Richtlinie. Von mir aus gerne auch weiter als Richtlinie, alternativ aber auch als Verordnung. Und dann die dritte Kategorie, sind sozusagen die ganzen Zusatzwünsche, also Offline-Tracking, automatisierte Einwilligung, oder informationelle Integrität von Endgeräten oder auch Marketing, ja. All diese Themen in eine neue, von der E-Privacy-Verordnung oder Richtlinie getrennte Verordnung reinzugießen. Und das eben als sektorspezifisches Datenschutz- und Privacy-Recht aufzusetzen. Weil, und das ist aus meiner Sicht eben auch eines der großen Grundlagenprobleme der E-Privacy-Verordnung, weil man die beiden Bereiche nicht wirklich vermischen kann. Also sektorspezifischer Telekommunikationsdatenschutz und Fernmeldegeheimnis ist eben doch was gänzlich anderes als informationelle Integrität von Endgeräten oder zum Beispiel Direktmarketing. Ja, das hat einfach damit nichts zu tun. Und insofern sollte man das einfach in ein extra Gesetz hineingießen, anstatt zu versuchen, das irgendwie alles zu vermischen.
Um nochmal zu einem bisschen anderen oder aktuelleren Thema zu kommen. Die Bundesregierung hat in einer Stellungnahme unter anderem jetzt auch vorgetragen, dass diskutiert werden müsse, ob es künftig als unrechtmäßig angesehen werden soll, Metadaten aus Kommunikationsdienstleistungen zu verarbeiten, um beispielsweise Pandemien entgegenzuwirken. Oder ob der derzeitige Kompromisstext gelten solle, der das zu lebenswichtigen Zwecken erlaubt. Was denkst du dazu?
Das sind zwar Metadaten, aber das sind Standortdaten, von denen wir hier hauptsächlich sprechen. Das heißt, das sind ganz, ganz spezielle Metadaten, die dann entstehen, wenn jemand mit einem Handy in der Tasche in der Welt rumläuft und dieses Handy sich dann immer wieder in neue Funkzellen einbucht. Und daraus kann man dann Standortdaten ableiten. Das sollte es geben. Also ich sehe da überhaupt keinen Grund, warum es das nicht geben sollen dürfte, und das gibt es auch schon. Es gibt bereits jetzt die Möglichkeit für die Diensteanbieter, diese Standortdaten zu anonymisieren, das heißt zu aggregieren in der Regel, sodass man eben nicht sieht, ja, der Nutzer Simon Assion, der war heute Morgen am Mainzer Bahnhof und danach am Frankfurter Bahnhof, sondern man sieht nur dieser kleine rote Punkt, der hat sich da bewegt. Und der rote Punkt, der besteht dann auch nicht für eine einzige Person, sondern vielleicht für 10 oder 15 Personen. Also das würde bedeuten, die Daten sind anonymisiert. Und dann ab dem Zeitpunkt der Anonymisierung spätestens greift dann auch kein Datenschutz mehr und auch nicht mehr der Schutz für Verkehrsdaten. Also der aus dem Telekommunikationsgeheimnis abgeleitete Schutz von Verkehrsdaten. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere ist, unter welchen möglich oder Voraussetzungen können öffentliche Behörden auf nicht anonymisierte Verkehrsdaten zurückgreifen? Und da gibt es auch jetzt schon Regelungen in den Polizeigesetzen in Deutschland, von Bund und Ländern und in den anderen EU-Mitgliedstaaten wird es ähnlich sein. Da steht eben drin, zur Abwehr einer dringenden Gefahr für Leib und Leben und auf Basis von Tatsachen und nach Genehmigung durch ein Gericht und so weiter, dürfen dann die zuständigen Behörden sich auch die nicht anonymisierten Metadaten holen. Und ich sehe keinen Grund, warum man das ändern sollte. Also warum sollte man mitten in der Pandemie anfangen, an der Stelle zu feilen? Entweder es gibt eine so hohe Gefahr, dann kommen die Behörden an die Verkehrsdaten auch dran, oder es gibt sie nicht, dann müssen sie eben anonymisierte Daten nehmen. Und also insofern sehe ich eigentlich hier gar nicht die Notwendigkeit, eine neue Rechtsgrundlage zu schaffen, sondern allenfalls sehe ich hier eigentlich die Notwendigkeit zu regeln, dass die Diensteanbieter das auch anonymisieren dürfen. Da gibt es nämlich eine etwas überraschende Stellungnahme vom Bundesdatenschutzbeauftragten, der sagt, also sie dürften das nicht. Also, und das wäre dann in der Tat natürlich fatal, wenn man nicht mal anonymisierte Daten für die Seuchenbekämpfung nehmen dürfte.
Wie lautet denn dein Fazit zur E-Privacy-Verordnung? Die Idee war gut, aber nicht mehr umsetzbar?
Die Idee war gut, aber die Welt war noch nicht bereit dafür. Nein, also ich glaube, mein Fazit ist eher so next time better. Und dass man aus Fehlern mehr lernen kann als aus Erfolgen. Jetzt wird es vielleicht nochmal zum Abschluss nochmal kurz persönlich. Ich bin eigentlich jemand, der super viel Wert auf Privatsphärenschutz und Datenschutz legt, der sich auch privat und politisch sehr viel dafür einsetzt, der aber einfach so genervt davon ist mittlerweile, was in der Praxis daraus gemacht wird. Leuchtturmprojekte, politische Angeberprojekte aus Brüssel nach dem Motto, guck mal Wähler, was die EU schon wieder Tolles für euch gemacht hat. Aber wenn man dann in der Praxis damit umgehen muss, dann sieht man, das funktioniert alles überhaupt nicht. Das führt dann einfach nur zu diesen ganzen tausenden Cookie-Bannern beispielsweise oder auch zu anderen Problemen. Ich will jetzt nicht in die Details gehen, aber mein Wunsch ist, und das gilt für die E-Privacy-Verordnung ganz besonders, schaut doch mal bitte, was ihr effektiv für den Datenschutz und für die Privatsphäre der Menschen tun könnt. Und dazu gehört in ganz vielen Fällen weniger ist mehr. Oder um es mit einer Handwerkerweisheit zu sagen, nach Fest kommt ab. Und wenn ihr es noch enger anzieht, ja, diese Schraube, dann erreicht ihr genau den gegenteiligen Effekt. Insofern mein Wunsch, weniger Verbote, dadurch auch weniger Verbote mit Erlaubnisvorbehalt und konzentriert euch auf die Bereiche, die wirklich wichtig sind.
Das ist ein gutes Schlusswort, denke ich. Willst du noch was ergänzen?
Nein, möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte mich bedanken für die Einladung und für den tollen Podcast.
Ja, vielen herzlichen Dank auch an dich für deine Zeit und das aufschlussreiche Gespräch. Ich habe viel gelernt über die E-Privacy-Verordnung. Und ja, wir werden ja sehen, was mit der deutschen Ratspräsidentschaft nun auf uns zukommt. Und ich denke, es wird auf jeden Fall noch viel Stoff zum Diskutieren geben. Das ist ja auch nicht abschließend, was wir hier an Themen diskutiert haben über die E-Privacy-Verordnung.
Nee, überhaupt nicht. Also wir haben eigentlich eher nur an der Oberfläche gekratzt. Auch damit, glaube ich, schon über eine Stunde jetzt verbraucht. Ich freue mich auf eine spannende Telemedikus-Sommerkonferenz.
Bis zum nächsten Mal, Simon. Tschüss.
Danke, Sarah. Tschüss.